Was hat Prigozhin vor? Ein Putsch erschüttert Russland und lässt alle fassungslos zurück. Servus Leute, liebe Grüße. Ich fahre gerade auf einer österreichischen Autobahn und meine Reise wird mich heute noch ein bisschen weiterführen. Gestern Nacht habe ich wenig geschlafen, wie einige andere auch. Ich habe noch zwei Videos gemacht, zahlreiche Postings und Tweets abgesetzt. Denn was gerade jetzt passiert in Russland, im Ukraine-Krieg, hätte in der Form niemand vorhergesehen und niemand erwartet. Viele Leute sprachen ja immer und beschwörten einen Putsch gegen Putin, eine Farbrevolution des russischen Volkes. Das habe ich immer abgetan, die meisten anderen Experten auch. Ein General aber und ein Konflikt in den russischen Militär- und Sicherheitskreisen, das zeichnete sich die letzten Monate doch deutlich ab. Niemals aber hätte ich gedacht, dass es so weit kommt. Ich möchte in dieser Audioanalyse, ich fahre jetzt gerade eine Viertelstunde im Auto, ein paar Dinge zusammenfassen, vor allem auch auf strategische Sachen eingehen. Klarerweise kann ich jetzt hier nicht Minuten aktuell sein. Die Dinge, die ich jetzt zur Lage sage, werden wahrscheinlich, wenn ich sie hochgeladen habe, wieder veraltet sein. Dennoch ein paar Überlegungen und Gedanken zu dem, was gerade abläuft. Prigozhin, der Chef der Wagner-Söldner-Gruppe, ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Er ist jemand aus Putins frühen Tagen aus St. Petersburg, war Teil einer Gang, der Rotenburg-Gang, dürfte aus dem russisch-jüdischen Mafia-Milieu stammen, da gibt es ja einige Netzwerke, musste dann einige Jahre ins Gefängnis, vermutlich wurde von seiner Gang als Bauernopfer gewählt, aber als es im Gefängnis rauskam, Putin an der Macht war, begann sein kometenhafter Aufstieg, er galt als der Koch Putins, es gibt Bilder von ihm, wie er Putin und George W. Bush Essen serviert, als sie in Russland sind, und schließlich wurde er zum Chef der PMC Wagner, der paramilitärischen Gruppe, die von Russland vor allem eingesetzt wurde, um internationale Regime-Change-Operationen durchzuführen, ähnlich wie Blackwater und andere Söldnergruppen. So konnte und kann Russland afrikanische Diktatoren stürzen oder stützen und verschiedene andere dubiose Organisationen durchführen, ohne verantwortlich zu sein. Die große Stunde für Wagner im Ukraine-Krieg kam ebenfalls als Umgehung von Regulierungen für die Armee. Wagner hatte die Erlaubnis, die Gefängnisse zu leeren und verurteilte Verbrecher auf Schlachtfeld zu führen, was für die Armee schwieriger gewesen wäre. Und die Opferzahlen von Wagner, Wagner war im sogenannten Fleischwolf Bachmut tätig, schlugen nicht auf die offiziellen russischen Opferzahlen zu, weil das keine russischen Armeeangehörigen, sondern eben freiwillige Privatbedienstete waren. Das war der Grund auch, warum Wagner von Putin so stark eingesetzt wurde, von der russischen Armeeführung. Sehr rasch zeichnete sich aber ein Konflikt ab zwischen Wagner und Shoigu und der offiziellen Armeeführung Gerasimov und also Gerasimov und Shoigu versus Wagner. Und Wagner hat es sehr gut geschafft, mit diesem russischen Gopnik-Charme, zahlreichen Musikvideos, auch Anime-Szenen, die reingeschnitten sind, aber vor allem den rustikalen, frontnahen Auftreten von Prigozhin, ein echter Condottiere im Stile Wallensteins, wenngleich ich natürlich nicht den Namen in einem Atemzug nennen möchte. Er hat es geschafft, große Sympathien zu gewinnen im russischen Volk, in der russischen Bevölkerung, bei den einfachen Leuten, den Lastwagenfahrern, aber auch den Truppen anderer Armeeverbände. Denn während die oft das Gefühl hatten, dass man sich nicht um sie kümmert, dass sie in den Mühlen der russischen Bürokratie völlig gleichgültig sind, nicht genug Waffen, Munition, Ausrüstung haben, ja im schlimmsten Fall sogar verheizt werden, hat der Wagner-Chef sich intensiv und sehr symbolträchtig um seine Truppen gekümmert, um die Leichen, um die Hinterbliebenen, war mit ihnen regelmäßig an der Front mit Schutzweste, harrte mit ihnen aus in Dreck und Kälte, gab ihnen das Gefühl und tatsächlich zeigte ihnen auch, dass sie ihm wichtig waren. Und genau diese Haltung, diese ständigen herausfordernden Angriffe auf Shoigu und Co., macht ihn sehr beliebt. Ich erinnere mich an eine Ansage, wo er über Shoigu herzog und ihn fragte, was seine Söhne machen, warum seine Söhne nicht an der Front sind, während so viele Russen hier kämpfen und sterben. Das war das Narrativ von Prigozhin. Und regelmäßig, immer krasser, immer stärker wurden seine Angriffe gegen die Armeeführung, fragte man sich, wie lange man den noch gewähren lässt. Offenbar war es aber so und ist es so, dass Russland derartig im Ukraine-Konflikt hineingezogen ist. Und das zeigt Shoigus, zeigt Prigozhins Aktion, auf die ich gleich zu sprechen werde, kommen werde auch, dass die Russen unfähig sind, auch im eigenen Land, im Inland für Ruhe zu sorgen, wenn es nicht um die Niederschlagung von zivilen Ungehorsam und Demonstrationen geht. Ja, was machte Shoigu? Gestern Abend kam noch eine Ansage von Shoigu, in der er beklagte und anprangerte, dass angeblich die russische Armee mit Helikoptern seine Truppe angegriffen hätte. Es gab Verhandlungen zwischen ihm und der Armeeführung. Die Armeeführung wollte Wagner auflösen, eingliedern oder haben, dass alle Wagner PMC einen Vertrag unterschreiben, weil sie auf russischem Territorium kämpfen. Da gehen die Interpretationen auseinander. Ich muss ehrlich sagen, diese Details sind mir auch nicht bekannt. Es ging auf jeden Fall um eine Entmachtung, Einbindung und eine Neutralisierung der Wagner-Truppe, nachdem diese Bachmut erobert hatte. Auch hier kennt man ja die Ansagen von Prigozhin, der sich über zu wenig Munition beschwert hat, der behauptet hat, der Militärführung sei schuld, dass Russen sterben etc. pp. Gab es diesen Angriff mit Helikoptern auf Prigozhins Truppen? Ich würde sagen, zu 99,9% nicht. So handelt die russische Armeeführung nicht. Sie hat das Recht und die Struktur und auch die Masse auf ihrer Seite, war in keinem Zeitzwang und hätte nur warten müssen, auch bis der Erfolg von Bachmut ein bisschen verblasst ist. Plus, noch dazu, trotz Prigozhins und Girkins Geschrei und Gezeter hat die russische Armee sich ziemlich stabilisiert und die ukrainische Offensive bis jetzt gut abgewehrt, befindet sich also eigentlich in einer propagandistisch guten Position. Dieser Angriff dürfte also ein Murks sein, entweder von Prigozhin selber ausgeführt oder eine reine Erfindung, aber er wurde von Prigozhin als Vorwand genommen, um, und jetzt stellt sich das vor, mit tausenden Wagner-Truppenteilen, Soldaten und militärischen Gefährt nach Russland einzumarschieren. Also die Front zu verlassen und Richtung Osten zu gehen, wohin? Nach Rostov-on-Don, nach Rostov am Don, das Hauptquartier der russischen Armeeführung für den Krieg in der Ukraine. Mit wie vielen er das genau gemacht hat, weiß man nicht. Eine Zeit lang in der Nacht glaubt noch einige seien Fake, weil es keine Bilder gab von diesem Militärkonvoi. Aber schließlich gab es die Bilder, auch die Panzer in Rostov. Und ohne jede Gegenwehr, ohne jeden Schusswechsel, marschierte Wagner in Rostov ein. Shoigu soll aus Rostov geflohen sein, also der, unfassbar, ja, also der oberste Chef flieht vor Prigozhin, auch sehr symbolisch, auch etwas, was Prigozhin sehr viel Respekt in der russischen Dominanz und Stärke schätzenden Bevölkerung verschaffen wird. Und scheinbar haben sich alle Militärs und auch die Nationalgarde entweder kampflos ergeben oder angeschlossen. Es gibt auch regelmäßig Ansagen von Prigozhin, die ziemlich brutal sind. Er sagt, man soll keine Gegenwehr leisten oder man wird zermalmt, weil die Armee, die Bachmut eingenommen hat, wird auch jeden Widerstand brechen. Zugleich sagt er immer wieder, das sei kein Putsch, es sei ein Marsch der Gerechtigkeit, man würde nach Moskau ziehen wollen, es sei denn, Putin und die Armeeführung würde sich zusammensetzen und mit Wagner reden und besprechen. Sprich, er will hier offenbar eine möglichst gute Verhandlungsposition gewinnen. In Rostov-on-Don taucht ein Video auf, wo er im Hauptquartier der Streitkräfte mit hochrangigen russischen Generälen, auch dem Chef der dortigen Armeesektion in der Region, ein Gespräch führt. Diese Leute unbewaffnet, Wagner-Leute bewaffnet, also ob die als Geiseln gehalten wurden oder nicht, ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall dürfte diese erste Phase des Putsches sehr erfolgreich gewesen sein, vor allem, weil man nirgends Kampfhandlungen gesehen hat. Das heißt, entweder es gibt keine Truppen, die diesen Durchmarsch von Prigozhin nach Rostov abwehren konnten, oder die, die es gab, wollten es nicht machen, haben sich ihm angeschlossen oder standen tatenlos daneben. Weitere Berichte, die nicht bestätigt sind von Prigozhin, er behauptet, dass die russische Armeeführung Luftangriffe auf seine Truppen in ihrem russischen Marsch befohlen habe, die Piloten sich aber geweigert haben. Und es gibt Berichte, dass angeblich, dass die dürften bestätigt sein, Helikopter abgeschossen sein, worden sein sollen von Prigozhins Truppen, und zwar russische Helikopter. Das sind Entwicklungen, die aber unglaublich marginal sind. Es gibt hier keine Auseinandersetzung und Prigozhin zieht und marschiert fast ohne Gegenwehr und ohne Probleme durch. Mittlerweile die neueste Meldung, als ich die Audioanalyse aufgenommen habe und gestartet habe, ist, dass Prigozhin auch bereits abzieht aus Rostov-on-Don. Wie reagiert die russische Gesellschaft? Während ich die Audioanalyse aufnehme, kommt gerade eine Rede von Putin. Er hat sich um 75 Minuten verspätet, aber jetzt soll eine Ansage kommen. Ich werde die nachher auf Telegram analysieren. Folgt mir also auf Telegram, zu sehen, wie ich interpretiere, was Putin gesagt hat. Aber selbst wenn, also eigentlich egal, was er sagt, diese Audioanalyse hat trotzdem einen Mehrwert, weil ich mir jetzt die Frage stelle, wie es überhaupt dazu kam, was die Hintergründe sind. Die russische Armeeführung hat sich geäußert, also das Hauptkommando der Streitkräfte. Sie haben alle Soldaten, die sich von Prigozhin haben in dieses Abenteuer hineinziehen lassen, Zitat, aufgefordert, die Waffen niederzulegen, sich bei der Armeeführung zu melden. Ihnen wurde freies Geleit und Straffreiheit garantiert. Also das ist wirklich schon eine Anerkenntnis einer Meuterei, eines Putsches. Und einige Generäle, auch Surovikin, haben sich geäußert und haben Wagner aufgefordert, aufzuhören damit, denn das würde nur den Westen stärken. Damit haben sie natürlich recht. Aber Wagner wird nicht aufhören. Prigozhin kann jetzt auch nicht mehr zurück und er wird weitermachen. Warum tut er das? Kann verschiedene Gründe haben. Prigozhin hat eine gewisse Machtposition erobert, die vorher undenkbar war. Er ist sehr bekannt und er hat zwei Formen von Macht. Erstens hat er eine Truppe, die ihm treu untergeben ist und daher auch besser, klarer und einheitlicher funktioniert als die russische Armee, als gesamter Moloch, der zwar bürokratisch gut funktioniert, in dem aber insgesamt ein Unmut da ist. Die zweite große Macht, die Prigozhin hat, die Ressource, die er hat, ist der tatsächlich offenbar bestehende Unmut in der russischen Bevölkerung über den Verlauf des Krieges und über die Armeeführung. Interessanterweise hat Prigozhin auch, und das ist wirklich beeindruckend, in seiner Videoansprache gesagt, dass das Ganze eine Lüge gewesen sei, dass es keine Bedrohung gegeben habe, die von der Ukraine gegen Russland ausgegangen sei, dass die Ukraine auch nicht im Donbass Donetsk bombardiert habe, sondern dass es nur gegenseitige Schusswechsel gab und auch keinen bevorstehenden Angriff der Ukraine auf Russland, dass der gesamte Krieg ausschließlich die Eitelkeit Scheuguss war, der sich einen Orden an die Brust heften wollte. Also hier vertritt Prigozhin eine sehr interessante Position, die auch radikal gegen die gesamten russischen Narrative geht, die eine Herausforderung an den Kreml, auch an Putin darstellt, die ihn aber auch in Augen des Westens als jemanden platziert, der, sollte er an die Macht kommen, diesen Krieg wahrscheinlich beenden würde und wahrscheinlich auch bereit wäre, zahlreichen Gebieten die russische Armee abzuziehen. Das ist hochinteressant, dass Prigozhin das gesagt hat. Prigozhin hat also zwei Machtfaktoren, die ich jetzt bereits angesprochen habe. Erstens seine eigene loyale, mobilisierbare Armee, die offenbar sogar bereit ist, ihm in einem Putsch zu folgen. Zweitens der Unmut in der russischen Bevölkerung und drittens seine Beliebtheit und seine Bekanntheit in der russischen Bevölkerung. Er steht für den Underdog, der sich nicht kontrollieren lässt, für denjenigen, der bei den Truppen ist, der auch nicht nur redet, sondern auch tut und macht, der Bachmut erobert hat und tatsächlich alle russischen Truppen irgendwie das Gefühl haben, das läuft nicht richtig, wir werden hier schlecht geführt, der Krieg wird inkompetent geführt, der Krieg wird falsch geführt oder wird nicht hart genug geführt. Prigozhin hat beide Narrative bedient. Die können jetzt in Prigozhin eine Identifikationsfigur finden. Alle Leute in der russischen Elite, die mit der Gesamtsituation im Moment unzufrieden sind, sehen auch in diesem Putsch und in Prigozhin eine Möglichkeit, die Karten neu durchzumischen und die Würfel erneut rollen zu lassen. Daher halten sie auch zurück, man hat keine Aussagen gehört, weder von Medvedev oder von anderen russischen Eliten, meines Wissens nach nicht. Noch Putin hat sich lange Zeit gelassen. Man darf vermuten, dass vor Putins Ansage im Hintergrund zahlreiche Gespräche und Verhandlungen geführt wurden. Es gibt da Berichte, die natürlich nicht belegbar sind, dass der Kreml überrascht und in Panik war, dass in St. Petersburg die Eliten hinter Prigozhin stehen. Es gibt auch eine Telegram-Meldung auf Prigozhins Kanal mit der Aussage Prigozhin 2023, also so wie als würde er jetzt als Präsident kandidieren. Hochspannend also. Es kann also sein, dass Prigozhins Aktion gar nicht so erratisch und wahnsinnig war, wie es vermuten lässt. Also dürfte sein, dass Prigozhin ziemlich genau die Machtverhältnisse kannte und ihm war offenbar auch bewusst, dass er einfach nach Rostov-on-Don durchmarschieren kann. Das liegt auch daran, dass jeder einzelne russische Soldat, jeder wehrfähige Mann gerade gebunden ist an der Front. In Russland gibt es tatsächlich nur die Nationalgarde und wenn wir jetzt uns zurückversetzen in eine Zeit Wallensteins und Prigozhin als Condottiere sehen, ja, tatsächlich könnte Prigozhin vermutlich einige Tage, vielleicht sogar Wochen mit einem Heerhaufen durch Russland ziehen, plündernd, feiernd, erobernd, weil tatsächlich es sehr schwierig wäre, jetzt russische Armee von der Front abzuziehen, insbesondere während eine ukrainische Gegenoffensive läuft. Also eigentlich ein sehr gut gewählter Zeitpunkt. Warum? Prigozhin sitzt noch der Sieg von Bachmut im Nacken, also er hat noch hier eine große Legitimation. In einem Jahr würden die Leute sich daran kaum mehr erinnern. Die Ukraine greift gerade die Armee an. Die Armee ist also mehr als beschäftigt und kann keinen Aufstand niederschlagen, sondern muss die Frontlinie halten. Und tatsächlich gibt es offenbar einiges an Unmut und Unordnung. Putin hat sich ja schon lange nicht mehr zu Wort gemeldet und sowohl die nationalistischen Hardcore-Kreise sind sauer auf Putin, weil sie der Ansicht sind, dass er viel zu wenig tut, um den Krieg zu gewinnen, viel zu wenig patriotische Propaganda verbreitet, als auch die eher westorientierten, pazifistischen, ökonomistischen Kreise sind sauer auf Putin, weil sie diesen Krieg von Anfang an nicht wollten. Und Prigozhin scheint sich irgendwie für beide Seiten als eine mögliche Lösung präsentieren zu wollen. Auf diese Art und Weise kann ich das interpretieren. Eine andere Möglichkeit ist, dass das Ganze russische Maskirovka sei. Das haben gestern noch einige Leute vertreten. Ich muss ganz ehrlich sagen, das kann man mittlerweile nur mehr als Cope bezeichnen. Also die Behauptung, das Ganze sei ein Theater, um eine Rauchschwade zu erzeugen, damit dann die Russen eine unerwartete Gegenoffensive starten können. Und Prigozhin würde hier nach einem Skript von Shoigu und Putin abgesegnet die Aufmerksamkeit des Westens binden wollen. Völlig absurd, viel zu gefährlich, eine derartige Unsicherheitslage zu erzeugen, passt überhaupt nicht zur russischen Führung des Krieges, zum Versuch, das Ganze als möglichst kontrolliert, geordnet, Militäroperation, Spezialeinsatz darstellen zu lassen. Dieses Chaos ist das Letzte, was Russland und Putin will, und die Katastrophenkette, die das Ganze nach sich ziehen könnte. Kein Mensch weiß, was jetzt passieren könnte, ob noch andere Heerhaufen rebellieren. Das ist kann keine Maskerowka sein. Außer, wie gesagt, ich wiederhole es wie bei Nord Stream 1 und 2, Putin ist tatsächlich verrückt geworden. Ob das Ganze ein von Putins Gnaden genehmigter Coup ist, das bezweifle ich auch mittlerweile sehr, sehr stark. Denn wenn Putin wirklich diverse Leute loswerden wollen würde, dann würde er nicht zu solchen drastischen Mitteln greifen. Denn wenn jetzt Prigozhin durchkommt, wenn jetzt Prigozhin seinen Willen bekommt, wenn jetzt das Strafverfahren, das gegen ihn eröffnet wurde, nicht niedergeschlagen wird, 12 bis 20 Jahre Haft wegen bewaffneter Meuterei und er irgendwie integriert wird, dann ist dieser Putsch normalisiert worden und da befindet sich Russland in den Tagen, den wüstesten Tagen der Römischen Republik oder Zustand von Sudan und Burkina Faso wieder, wo jederzeit jeder, der einfach mehr Militär hat, mit einem Putsch, mit einem Marsch nach Rostow, mit einem Marsch nach Moskau, mit seiner Armee die Macht übernehmen kann, dann ist das Ganze legitimiert. Und wenn Putin Macht konsolidieren möchte, aber dabei zu solchen Mitteln greift, würde er auch die Basis seiner Macht zerstören, weil dann auch jeder andere zu diesen Mitteln greifen könnte. Wird der Putsch erfolgreich sein? Ich sage bereits jetzt, ich glaube nicht. Ich glaube, dass tatsächlich, dass so viele abwarten, dass es noch keine militärische Niederschlagung gab. Daran liegt, dass viele schauen, wie orientieren, wie verhalten sich andere und sich selber auch genau daran orientieren wollen. Ich glaube nicht, dass dieser Putsch großen Erfolg haben wird. Ich glaube, dass er innerhalb von wenigen Tagen niedergeschlagen werden wird. Was Prigozhin betrifft, er kommt ins Gefängnis, er wird erschossen, umgebracht bezüglich von Kampfhandlungen oder vielleicht erlaubt man ihm ein Exil irgendwo in Afrika. Wäre durchaus denkbar. Prigozhin wird wahrscheinlich seine Haltung einnehmen. Es geht ihm nur um seine Truppen und er will nur haben, dass seine Wagner-Leute gut behandelt werden. Ich nehme an, dass das so seine letzte Position sein wird. Warum, glaube ich, wird der Putsch nicht erfolgreich sein? Prigozhin kann im Süden herumziehen, er kann sich in Rostov-on-Don ein Hauptquartier einrichten, aber tatsächlich kann er nicht wirklich Gebiet und Territorium halten, beziehungsweise wenn, bringt es ihm nichts, außer einen gewissen Autoritätsverlust für Putin. Er wird nicht die russische Armee angreifen und ihr in den Rücken fallen, das würde ihm alle Sympathien verspielen und er muss auch sehr aufpassen, denn wenn tatsächlich jetzt ukrainische Gegenoffensiven erfolgen und die erfolgreich sind, dann wird man sehr rasch Shoigu sehr rasch Prigozhin die Schuld dafür geben und er wird sehr rasch seinen Ruf verlieren und als Vaterlandsverräter dastehen, der Russland im entscheidenden Moment in den Rücken gefallen ist. Das heißt, er muss sehr, sehr rasch zu einer Entscheidung kommen und rasch ist das Stichwort, wenn er nicht Moskau hält und er keine Macht in Moskau hat, hat in Russland gar keine Macht. Moskau ist die Zentrale und Moskau liegt 14 Autostunden entfernt von Rostov-on-Don. Das heißt, dahin zu kommen, unwahrscheinlich. Es laufen die Verhandlungen, wenn man ihm wirklich einen goldenen Handshake gibt und ihm irgendwie eine Möglichkeit gibt, da rauszukommen, gesichtswahrend, besser gesagt seinen Kopf wahrend, dann ist es ein Zeichen für eine unglaubliche Schwäche der Russlands, weil das zeigt dann nämlich, dass Prigozhin diese drei Faktoren seiner Militärmacht, die Unzufriedenheit Russlands und seine Beliebtheit so stark sind, dass man sich gar nicht traut, ihn den Prozess zu machen, den Verurteilten fertig zu machen. Ich persönlich halte jetzt aber von all den Varianten, die ich ja da ventiliert habe, die Variante, dass es sich um einen echten Putsch handelt, für die wahrscheinlichste. Es bleibt spannend, unfassbares Chaos und tatsächlich muss ich sagen, dass Stimmen, die Russland als sehr instabil gesehen haben, recht hatten im Nachhinein betrachtet. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Stimmen doch immer mehr abgewinnen können, als ich mir das Gezetere und Geschrei und das vollkommen folgenlose Gebrabbel von Prigozhin angehört habe. Dass es so weit kommt, hätte ich mir aber nicht gedacht. Ich bleibe für euch dran. Ich werde unterwegs sein und werde im Laufe des Vormittags und frühen Nachmittags noch ein paar Analysen raushauen können. Dann im Laufe des Abends werde ich keine Zeit haben, aber morgen in der Früh geht es dann spätestens weiter mit meiner Berichterstattung. Danke, dass ihr mir folgt. Ich freue mich sehr, dass meine Videos und meine Analysen euch gefallen. Ihr könnt mir sehr helfen, indem ihr meine Arbeit verbreitet. Ich bin nämlich im Unterschied zu den meisten anderen Analysten mit einem digitalen Publikationsverbot belegt. Also habe ich keine Reichweite außer euch.